Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts aus sicherer Quelle. Mein Name ist Christoph.
Und ich bin Nick. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Christoph und ich sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter am Austria-Institut für Europa- und Sicherheitspolitik, kurz AIES. Das AIES ist ein unabhängiges Forschungsinstitut mit Sitz in Wien und uns gibt es seit fast 30 Jahren.
In unserem Alltag heißt das, wir analysieren aktuelle politische Entwicklungen, schreiben Studien, beraten EntscheidungsträgerInnen und organisieren auch regelmäßig öffentliche Veranstaltungen. Dabei kommen wir immer wieder mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, dem Militär oder der Diplomatie in den Austausch. Und genau dieses Wissen, diese Gespräche und Perspektiven wollen wir in diesem Podcast auch mit euch teilen.
Darum heißt der Podcast eben auch aus sicherer Quelle, weil wir mit Menschen sprechen, die aus eigener Erfahrung wissen, wie internationale Politik gemacht und gedacht wird. Aus sicherer Quelle soll dabei kein weiterer Nachrichten- oder Kommentarpodcast sein.
Wir wollen nicht die Schlagzeilen der Woche besprechen oder das Tagesgeschehen einordnen. Dafür gibt es andere Formate und auch nicht zu wenige. Unser Ziel ist es, einen Schritt zurückzutreten und gemeinsam mit unseren Gästen die größeren Zusammenhänge zu verstehen.
Genau, wir sprechen mit Expertinnen und Experten darüber, wie internationale Politik eigentlich funktioniert. Welche Kräfte, Interessen und Strukturen bestimmen die Weltpolitik? Wie entstehen Konflikte und wie werden sie gelöst? Welche Rolle spielen Österreich und Europa im globalen System? Und was bedeutet das eigentlich alles für uns?
Solltet ihr jemals Fragen oder Feedback zu unseren Folgen haben, könnt ihr uns natürlich gerne erreichen unter podcast@aies.at oder auf Instagram. Das findet ihr auch alles in den Shownotes.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch die Weltpolitik ein Stück besser zu verstehen. Jetzt wünschen wir erstmal viel Spaß bei der ersten Folge von Aus sicherer Quelle. Zu Gast in unserer ersten Folge ist Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München.
Für alle, die ihn nicht kennen sollten, er ist wohl so etwas wie der deutsche Peter Filzmaier für Außen- und Sicherheitspolitik. Mit ihm haben wir über die Grundlagen der internationalen Ordnung, das Kräfteverhältnis der Großmächte und der Rolle Europas in dieser Konstellation gesprochen.
Viel Spaß.
Carlo Masala, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung.
Dankeschön fürs Kommen.
Wir würden vielleicht mit einer etwas persönlichen Frage starten. Was fasziniert Sie so an Ihrem Beruf? Warum sollte man sich mit internationalen Beziehungen beschäftigen?
Also ich kann das nur von meinem eigenen Werdegang sagen. Ich bin relativ spät zu den internationalen Beziehungen gekommen während des Studiums. Ich komme eigentlich aus der politischen Theorie. Und was mich an den internationalen Beziehungen immer fasziniert hat, ist letzten Endes die Bandbreite dessen, worauf man schauen kann. Ja, also internationale Beziehungen sind ja zunächst einmal extrem vielfältig. Also das von der Verteidigung zur klassischen Außenpolitik. Unternehmen betreiben mittlerweile eigene internationale Beziehungen. Es gibt einen Forschungsstrang, der beschäftigt sich mit Celebrities und internationalen Beziehungen. Also
oder Sport.
Ist sehr, sehr vielfältig. Und das finde ich immer wieder faszinierend, auch wenn ich selber nicht alles sozusagen verfolge und betreibe, aber ich finde sozusagen, das ist ein sehr breites Forschungsfeld und das fasziniert mich.
Und wie haben Sie sich dann in diesem breiten Forschungsfeld für einen eigenen Fokus entschieden? Es sind ja offensichtlich nicht die Celebrities geworden.
Das ist relativ einfach zu erklären. Ich habe bei Leuten studiert, die einer bestimmten Denkrichtung über die internationalen Beziehungen verpflichtet waren. Und ich sage jetzt mal so, da gibt es im Prinzip zwei große Währungen. Und das eine ist sozusagen die Frage der wirtschaftlichen Stärke und das andere ist die Frage der militärischen Fähigkeiten. Und da ich nie eine Affinität zu ökonomischen Fragen hatte, bis heute eigentlich relativ wenig, lag das für mich dann einfach nahe, sich auf die Fragen von militärischen Fähigkeiten zu konzentrieren.
Das heißt, um das vielleicht zu übersetzen, Sie haben sich dann eher dem Realismus zugewandt?
Ich komme halt aus einer Tradition, die mit dem Namen Werner Link verbunden ist, Karl Kaiser, Hans-Peter Schwarz, das sind sozusagen meine drei großen Lehrer in den internationalen Beziehungen, die sich eher selber immer in unterschiedlichen Facetten, aber eher so realistischeren Spielarten der internationalen Politik zuordnen würden. Ja.
So unser eigentliches Thema ist ja heute die Weltordnung, aber jetzt, wo wir schon beim Thema sind, können wir vielleicht kurz noch auch etwas Theoretisches mitnehmen für unsere ZuhörerInnen. Können Sie vielleicht kurz auch erklären, was sind die Grundzüge des Realismus und wie unterscheidet er sich von anderen sehr relevanten Denkschulen, die es in den internationalen Beziehungen gibt?
Also ich glaube, die Grundzüge des Realismus sind letzten Endes auf der einen Seite, Politik ist immer sozusagen, findet durch soziale Gruppen statt, das sehen viele andere auch. Es ist immer eine Frage sozusagen um Macht, der Machterringung, ja. Dann findet internationale Politik in einem anarchisch dezentralisierten Staatensystem statt. Um das mal ganz einfach zu erklären. Wir sitzen hier gerade in Österreich. Wenn ich jetzt rausgehe auf die Straße und den Nächstbesten, der mir begegnet, haue ich eine rein. Dann wird irgendjemand die Polizei anrufen, die kommt, die wird die Personalien aufnehmen, wird das einem Staatsanwalt übergeben, der wird dann entscheiden, ob gegen mich Anklage erhoben wird oder nicht. Und wenn gegen mich Anklage erhoben wird, gibt es ein Gerichtsverfahren und am Ende bekomme ich eine Strafe. So. Wenn Russland die Ukraine überfällt, dann gibt es keine Polizei, die man anrufen kann, die kommt. Dann gibt es kein Gerichtsverfahren, dann gibt es sozusagen keine Strafe. Das ist so der fundamentale Unterschied zwischen politischen Systemen und dem internationalen System. Deswegen nennt man es anarchisch dezentral. Weil das anarchisch heißt nicht sozusagen, wie wir jetzt so umgangssprachlich Anarchie verstehen, also als Chaos, sondern es kommt aus dem Griechischen anarchos und das heißt nichts anderes als die Abwesenheit von Herrschaft. Es gibt keine Herrschaft im internationalen System, während wir überall im politischen System, egal ob in der Demokratie Österreich oder in dem diktatorischen Staat, eine Herrschaft haben. Hm.
Sie haben es ja richtigerweise angesprochen, dass es keine Instanz wie eine Polizei in den internationalen Beziehungen gibt, aber man hat ja in den letzten Jahren doch von der USA vor allem immer vom sogenannten Weltpolizisten gesprochen. Was hat das, und jetzt gehen wir schon zum eigentlichen Thema, nämlich Weltordnung und internationale Ordnung. Wie steht das im Zusammenhang? Warum war die USA jetzt über so lange Zeit der sogenannte Weltpolizist und wie wurde das durch die internationale Ordnung, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gehabt haben, bedingt?
Also ich würde mich dem ja nicht anschließen, dass die USA der Weltpolizist waren. Das ist eine Zuschreibung, die man immer den USA gegeben hat. Aber die USA waren und sind noch immer natürlich eine globale Macht. Von daher haben sie globale Interessen und die haben sie global verfolgt. Und dort, wo die USA es als ihren Interessen dienlich angesehen haben, haben sie zum Beispiel entweder militärische Macht eingesetzt oder sie haben anderen Staaten, Staatengruppen die ökonomischen Daumenschrauben so weit angesetzt, dass diese dann amerikanische Forderungen entsprochen haben. Aber es gab halt auch Gegenden, da war das den USA egal, was da passiert. Da haben die halt diese Polizistenrolle nicht eingenommen. Deswegen ist das ein bisschen schwierig mit dem Weltpolizisten. Ja. Was wir haben, ist ein internationales System, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet hat, das unter anderem durch die Einsicht gekennzeichnet war, auch der Großmacht USA, dass um sozusagen bestimmte Interessen zu verfolgen, man Partner und Verbündete braucht. Und um diese Partner und Verbündeten sozusagen bei der Stange zu halten, war man auch bereit, sich selber bestimmten Regeln zu unterwerfen. Also der schon lange verstorbene amerikanische Politikwissenschaftler Stanley Hoffman hat mal gesagt, die Vereinigten Staaten haben sich im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg wie Odysseus selber an den Mast fesseln lassen. Ja, weil sie wussten, wenn sie nicht an diesem Mast gefesselt sind, dann werden sie sozusagen den Verlockungen der Sirenen nicht widerstehen können. Und damit sind sie nicht in der Lage, sozusagen ihre globalen Interessen umzusetzen. Und das war die internationale Ordnung im Prinzip, wie wir sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt haben. Sie war eine Ordnung, natürlich, die die Großmächte bestimmt haben, insbesondere durch die Bipolarität zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten, in denen aber die Einsicht vorherrschte, zumindest bei den Vereinigten Staaten, dass man irgendwie sich selber auch Regeln, die man vielleicht nicht so super findet, aber unterwerfen sollte, um halt Partner und Verbündete bei der Stange zu halten, weil man die braucht in dieser globalen Auseinandersetzung gegen die Sowjetunion. Mhm.
Vielleicht können wir da jetzt noch auf eine etwas theoretischere Ebene noch gehen. Sie haben jetzt schon angesprochen, bipolare Ordnung während des Kalten Krieges. Dann sprach man von dem unipolaren Moment der USA nach Zusammenfall der Sowjetunion, nach Ende des Kalten Krieges. Heute wird eifrig diskutiert, steuern wir auf eine sogenannte Multipolarität zu, kommt es doch wieder zu einer Art Bipolarität zwischen den USA und China. Was bedeuten diese Polaritätsbegriffe? Wie hat sich das geschichtlich entwickelt und wo befinden wir uns aktuell?
Und vielleicht noch eine kleine Anschlussfrage gleich mit rein. Kann man diesen verschiedenen Ordnungen auch qualitativ zuschreiben, eine multipolare, eine bipolare, eine unipolare Ordnung ist vielleicht sicherer, stabiler?
Das sind super Fragen. Weil, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also, als Polarität bezeichnet man, und Polarität ist so ein Konzept, das sehr stark aus der realistischen Schule kommt, ne? Als Polarität bezeichnet man im Prinzip strukturbestimmende Mächte. Und um eine strukturbestimmende Macht zu sein, braucht man, Kenneth Waltz hat mal gesagt, overall capabilities. Also es reicht nicht aus, dass sie nur militärisch stark sind. Sie müssen militärisch stark sein. Sie müssen ökonomisch stark sein. Sie müssen eine gewisse politische Stabilität ihres Systems haben. Also ich sage jetzt mal, die Jüngeren werden sich daran nicht mehr erinnern, aber wenn Italien in den 60er, 70er, 80er Jahren Nuklearwaffen gehabt hätte, eine der größten Ökonomien der Welt gehabt hätte, ja, wäre Italien aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ein Pol gewesen, weil dort alle 5 Monate die Regierungen zurückkehren. Ja, also es gab keine politische Stabilität, die brauchen sie auch. Und ich würde sagen, und das ist jetzt so ein Punkt, der kommt nicht aus dem klassischen Realismus, aus dem harten Realismus, sie brauchen auch so eine gewisse Ausstrahlungskraft ihres gesellschaftlichen Systems auf andere Menschen.
Ja? Soft Power kann man ja, den genau, Begriff da einbringen.
Ja. So, Softpower. So schwierig das zu messen ist, aber ich würde immer sagen, also den USA hat es sehr geholfen, ihre Hegemonie auszuüben, durch die Tatsache, dass die ganze Welt amerikanische Musik gehört hat, dass die ganze Welt amerikanische Filme gehört hat, dass man in der Lage war, diesen Mythos, muss man einfach mal sagen, Mythos, die USA ist ein Land, da kann man ohne Geld hinkommen und in 4 Jahren, wenn man eine gute Idee hat, kann man Milliardär werden. Ja? Dass der in der ganzen Welt wirkte. Weil die Leute entweder sagten, oh, eigentlich würde ich viel lieber in den USA leben, oder aber den Anspruch hatten, so etwas wie die USA in ihren eigenen politischen Systemen zu installieren, in ihren eigenen Ländern zu installieren. Also sie brauchen relativ viele Sachen, um so ein Pol zu sein.
Darf ich da nur ganz kurz einhaken? Wenn man sich dann die Sowjetunion ansieht, hatte ja mit Sicherheit nicht diese Strahlkraft, die die USA hatten. Wie haben es die gemacht? Mit Zwangsmaßnahmen?
Jetzt sind wir auf einer anderen Ebene.
Ja.
Also das eine ist die Frage der Polarität auf der strukturellen Ebene. Die andere Frage ist, welche Herrschaftstechnik sie sozusagen benutzen. Und da, glaube ich, ist wichtig die Unterscheidung, und die geht auf den deutschen Historiker Heinrich Triepel zurück, umstrittene Figur, aber diese Unterscheidung finde ich dann dennoch ganz gut, die er getroffen hat. Der unterscheidet zwischen Hegemonie und imperialer Herrschaft. Also Hegemonie ist im Prinzip die Führung, die andere einfordern und bereit sind, freiwillig ihnen zu folgen. Und das war der Versuch der Amerikaner, zumindest in Asien, in Teilen Asiens und in Westeuropa. Wenn die Sowjetunion imperiale Herrschaft ausgeübt hat, nämlich, wenn ihr nicht so wollt wie wir, dann wenden wir Zwangsmittel an. Also, 17. Juni 1953 in der DDR, dann der Prager Aufstand, ne? und all diese, Ungarn habe ich vergessen, 1956. Da hat die Sowjetunion im Prinzip imperiale Herrschaft aufgeworfen. So, jetzt haben wir die Polarität. Jetzt komme ich zu der Frage mit den Effekten. Es gibt eine ganz große Diskussion aus den 70er Jahren, die im Prinzip unentschieden ausgegangen ist, zwischen, ich sag mal, Kenneth Waltz und David Singer, über die Frage, was ist eigentlich ein stabileres internationales System? Ist es ein bipolares oder ist es ein multipolares? Ja? Vereinfacht gesagt, David Singer hat gesagt, es ist ein multipolares, ja? Und Kenneth Waltz hat gesagt, es ist ein bipolares. Die Argumente von Kenneth Waltz waren, so wie Kenneth Waltz in allem argumentiert hat, sozusagen sehr, sehr einfach und sehr nachvollziehbar, weil er gesagt hat, in einem bipolaren System ist es doch ganz einfach so. Also in dem Fall des Kalten Krieges, Washington muss nur gucken, was in Moskau passiert. Und wenn Washington versteht, was in Moskau passiert, dann versteht man automatisch auch, was in Warschau passiert, was in Bratislava passiert, was in Ostberlin passiert. Und Moskau muss nur nach Washington gucken, weil wenn die verstehen, was in Washington passiert, dann versteht man auch, was sozusagen in Bonn passiert. Was, ne? So. Und von daher ist dieses System dann stabiler. Weil die Wahrscheinlichkeit von Fehlinterpretationen ist halt, wenn mehrere Player da sind, wesentlich größer, als wenn nur 2 Player da sind. Also diese Debatte ist dann ein bisschen um die Jahrtausendwende nochmal neu aufgegriffen worden von John Mearsheimer in The Tragedy of Great Power Politics. der dann gesagt hat, naja, man muss bei einem multipolaren System zwischen stabilen und instabilen multipolaren Systemen unterscheiden. Also multipolare Systeme, die aus Staaten bestehen, die über gesicherte Zweischlagfähigkeit verfügen, sind wesentlich stabiler als multipolare Systeme, die aus Staaten bestehen, wo diese Zweischlagfähigkeit nicht da ist, weil man dann immer...
Könntest du vielleicht ganz kurz erklären, was gesicherte Zweischlagfähigkeit bedeutet?
Klar. Gesicherte Zweischlagfähigkeit kommt aus der ganzen Nuklearstrategie heraus. Das heißt, Staaten haben Nuklearwaffen. Und jetzt ist es so, wenn Staaten Nuklearwaffen haben, dann sind sie in der Lage, jemand anders, der auch Nuklearwaffen hat, zuerst anzugreifen und dann die Nuklearwaffen, die bei dem sind, komplett zu zerstören. Und damit ist dieser Staat zerstört, damit habe ich einen Krieg gewonnen. Und jetzt ist in den 60er, 70er Jahren die Idee aufgekommen, das kann ja nicht der Sinn sein. Man kann ja nicht diese Waffen haben, ja, und sie nur bei sich zu Hause lagern, und wer zuerst angreift, hat halt im Prinzip den Krieg gewonnen. Also man muss diese Nuklearfähigkeiten so aufstellen, das heißt mal ganz einfach so aufstellen, dass man selbst, wenn jemand anders einen angreift und alle die Nuklearwaffen, die ich bei mir auf dem Territorium habe, vernichte, ich noch in der Lage bin, einen Nuklearschlag gegen ihn auszuführen und damit sozusagen ihn auch zu vernichten. Die Logik dahinter ist eine politische, weil wenn im Prinzip jeder eine gesicherte Zweitschlagfähigkeit hat, dann macht ein Nuklearkrieg keinen Sinn, weil dann kann ich ihn nicht gewinnen. Die deutsche Friedensbewegung hat in den 80er Jahren immer so schön gesagt, wer als erster schießt, ist als zweiter tot. Und das ist die Logik sozusagen des Zweitschlags. Ne? Und von daher, jetzt kommt der Punkt, existiert das, würde Mearsheim argumentieren, sind die Systeme stabil, weil der große Krieg zwischen den Polen ist ausgeschlossen. Haben die aber nicht die gesicherten Zweitschlagfähigkeiten und Nuklearwaffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit großer konventioneller Kriege sehr stark gegeben. Also, man hat sich halt von dieser Polarität bestimmte Effekte erhofft, ja, die auf die Stabilität des internationalen Systems ausgehen. Und in der Tat kann man die auch, glaube ich, in der Vergangenheit so feststellen. Also, ja, im Kalten Krieg gab es Phasen, die sehr kritisch und sehr heiß waren. Aber gleichzeitig zum Beispiel gab es zwischen den USA und der Sowjetunion auch gemeinsame Interessen, die die sehr konsequent verfolgt haben. Eines dieser gemeinsamen Interessen war, es darf nicht zu viele Staaten auf dieser Welt geben, die Nuklearwaffen haben. Ja? Und wenn man sich die Zeit von 1945, also wo wir einen Nuklearwaffenstaat hatten, bis eigentlich heute anguckt, dann ist das auch eine Erfolgsgeschichte. Weil, ich weiß nicht, wir haben heute mittlerweile 210 Staaten auf der Welt, davon haben nur 9 Nuklearwaffen. Ja? So, weil es ein gemeinsames Interesse damals der Sowjetunion und der USA war. Die hatten auch ein gemeinsames Interesse, sozusagen regionale Konflikte, wo sie involviert waren, in dem Sinne, dass jeder seine Seite unterstützt hat, nicht über so eine gewisse Schwelle eskalieren zu lassen. Das heißt, wir sehen vor allen Dingen in den 80er Jahren sehr viele Bemühungen der USA und der Sowjetunion auch, diese regionalen Konflikte zu schlichten. Und zwar sehr erfolgreich. Ja? So, und dann kommen wir jetzt letzten Endes, kommen wir der großen Zeitenwende 1990. Turns out, da kommt dann plötzlich ein System heraus, das eigentlich im klassischen Realismus nicht vorgesehen war, weil es immer nur sozusagen als ein Übergangssystem vorstellbar war, das relativ schnell beendet wird. Nämlich Unipolarität. Es gibt nur einen mächtigen Staat auf dieser Welt. In der realistischen Logik und Welt etwas, ja, das kann es mal kurz geben, aber das wird dann wieder durch ein multipolares oder ein bipolares System abgelöst. Hat aber relativ lange gehalten. Hat aber auch Widerstand erzeugt. So, vor allen Dingen, sagen wir, die zwei großen Widerständler, Russland und China. So, und jetzt stehen wir vor der großen Diskussion, wie wird eigentlich das zukünftige internationale System? Ja, also wir haben diese, noch immer, die USA. Und die USA sind noch immer, auch wenn sie natürlich durch den Aufstieg Chinas relativ geschwächt sind, aber die USA sind noch immer ein 800-Pfund-Gorilla im internationalen System. Hm. Ja? Und jetzt sagen ganz, ganz viele, vor allen Dingen im politischen Raum, naja, das zukünftige System wird ein multipolares sein. Wir werden so mehrere Machtpole haben, die Chinesen, die Amerikaner, die Russen, in Afrika vielleicht die Südafrikaner oder die Nigerianer, die EU ist dabei, gehen wir nach Lateinamerika, vielleicht die Brasilianer, so verschiedene Pole. Wenn man diese Idee der Polarität ernst nimmt, wie man Polarität bestimmt, wie ich es gerade eben einleitend gesagt habe, dann ist dieses Gerede von Multipolarität einfach Quatsch. Das ist einfach Unfug. Weil Stephen Brooks und William Woolford haben das unlängst nochmal in Foreign Affairs nachgerechnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, wir haben noch immer den 800-Pfund-Gorilla USA da, wir haben aber mittlerweile einen 650-Pfund-Gorilla China Und der Rest sind bestenfalls 150 Pfund Schimpansen, die da rumlaufen. Das heißt, das zukünftige internationale System wird entweder ein bipolares sein, und in China besteht da kein Zweifel dran. Ja? Also die Chinesen reden auch so, intern. Extern reden sie von Multipolarität, intern ist es ihr Ziel, zunächst einmal Bipolarität, um dann nachher sozusagen die USA noch zu überholen und der einzige Pol zu sein. Es wird entweder ein bipolares sein, oder wenn es den Amerikanern gelingt, mit ihrer Hinwendung zum Pazifik, diesen chinesischen Aufstieg zu verlangsamen, ich glaube, man kann ihn nicht unterbinden, aber zu verlangsamen, dann werden wir weiter mit einer abgeschwächten Hegemonie der Vereinigten Staaten leben. Abgeschwächt deshalb, weil natürlich durch den Aufstieg Chinas sind die USA zwar nochmal ein 800-Pfund-Gorilla, aber nicht mehr so mächtig, wie sie noch vor 10, 15 Jahren waren. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn Sie mir das noch erlauben.
Natürlich.
Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass Polarität als ein Konzept dient, um die Frage sozusagen, wie ist die Struktur des internationalen Systems zu beschreiben. Ich glaube nicht mehr, dass von einer zukünftigen Polarität bestimmte Effekte ausgehen, also wie früher, ne, die Frage, was ist stabiler, bestimmte Effekte ausgehen, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Und das liegt unter anderem daran, weil ich glaube, dass sich die Natur von Macht fundamental verändert hat. Ich bleibe mal bei einem Beispiel, wo ich mich am besten auskenne. Das ist militärische Macht. Durch die sehr starke Technologieabhängigkeit, die alle Streitkräfte mittlerweile haben. Und die Technologie, die Streitkräfte benutzen, ist ja letzten Endes eine modifizierte Technologie oder verbesserte Technologie, die sie ja im zivilen Bereich vorfinden. Die ist ja meistens aus dem zivilen Bereich gekommen. Steht diese Technologie in ihren Grundzügen im Prinzip jedem zur Verfügung. Ja? Und wir haben genügend Beispiele, wo letzten Endes nichtstaatliche Gruppen durch den Einsatz dieser Basistechnologie in der Lage waren, jetzt nicht die Amerikaner zu besiegen, darum geht es nicht. Ja? Aber sozusagen die Amerikaner in ihrer militärischen Machtausübung doch nicht unerheblich zu stören. Wir sehen im russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine, wie sozusagen kleine Dinge ja, plötzlich dazu führen, dass die eine oder die andere Seite bestimmte Typen von Drohnen nicht mehr einsetzen kann. Da brauchen sie keinen großen Apparat, da brauchen sie halt nur einen cleveren 20-Jährigen oder eine 20-Jährige, die sozusagen mit Technik umgehen kann und die den Weg findet, wie kann ich jetzt sozusagen eine Drohne der Russen oder der Ukrainer so nachhaltig stören, dass die im Prinzip nicht mehr einsetzen können. Man kann das im ökonomischen Bereich auch, glaube ich, sehen. So ein Staat wie Katar, das ist ein Zwergstaat, hat sozusagen so einen Staatsfonds mittlerweile angehäuft, dass er in der Lage ist, Prozesse im Mittleren und Nahen Osten entscheidend mit zu beeinflussen. Und Katar ist bei weitem nicht so reich und so ökonomisch mächtig wie die USA, aber muss es auch nicht sein, um genau diesen Einfluss zu nehmen. Also ich glaube, dass wir Polarität noch als Beschreibung brauchen, um zu sagen, wie ist denn jetzt dieses System? Ja? Aber ich glaube, wir sollten nicht mehr davon ausgehen, dass Polarität bestimmte Effekte auf das internationale System hat.
Das leitet eigentlich ganz gut über zu einer Frage, die ich noch stellen wollte. Und zwar, Sie haben jetzt das Beispiel Katar genannt. Unabhängig davon, ob wir jetzt von einem bi- oder multipolaren System ausgehen, generell in den internationalen Beziehungen, welche Rolle spricht man denn dann den Schimpansen sozusagen, also den etwas kleineren Staaten oder den ja, sogenannten Mittelmächten zu suchen, die sich dann letztendlich ein Hegemon, dem sie sich unterwerfen müssen? Oder welche Optionen gibt es da sozusagen?
Also klassisch, wenn man es klassisch nehmen würde, würde man sagen, man nähert sich einer der beiden Pole dann an. Ja? Ich glaube aber, was wir gerade sehen und was auch die Zukunft bestimmen wird, deshalb nochmal Bipolarität-Effekte, ne? Also die alte Welt, sehr vereinfacht gesagt. Natürlich gab es die neutralen und nicht paktgebundenen Staaten. Aber ich sag mal so, ein Drittel der Welt hat sich nach Washington orientiert, ein Drittel der Welt hat sich nach Moskau orientiert oder wurde von Moskau gezwungen, sich nach Moskau zu orientieren. Je nachdem, wie sie es wollen. Wir sehen jetzt ganz, ganz viele Staaten, die sich bewusst aus diesem ganzen Zeugs heraushalten. Und die je nach ihren eigenen Interessen mal eher an Peking sind und mal eher an den USA sind. Und die werden auch in Zukunft sich nicht sozusagen hundertprozentig Washington oder hundertprozentig Peking verschreiben, sondern die werden weiterhin für sich schauen, wo kriegen sie das Beste her. Und die werden im Einzelfall entscheiden, ob sie mal näher an Washington sind oder mal näher an Peking.
Gleichzeitig, also Sie beschreiben da das Hedging, was vor allem auch Staaten in Südostasien betreiben. Es gibt aber auch die Vermutung, dass wenn sich der Konflikt zwischen China und den USA zuspitzt oder wenn sich die Fronten weiter verhärten, dass sozusagen der Manövrierraum für solche Staaten kleiner wird und dass man irgendwann, dass der Druck so groß wird, dass man sich für eine Seite entscheiden muss. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich dort, wo diese Staaten in der Nähe von sozusagen Polen leben, ja, und diese Pole als militärische Bedrohung betrachten können. Das sehe ich dort gegeben. Als ich gesagt habe, sozusagen viele Staaten schließen sich an, Südafrika wird sich sozusagen nicht der einen oder anderen Seite verschreiben. Brasilien auch nicht, Nigeria auch nicht. Das sind die Staaten, Indonesien auch nicht. Die andere Frage sind asiatische Staaten, ja, die sozusagen in der Nähe von China sind, die mit China territoriale Streitigkeiten haben. Und auf der anderen Seite, abhängig jetzt vom Ausgang natürlich dieses Krieges in der Ukraine, könnte das gleiche auch für die baltischen Staaten gelten für die Zukunft. Ja, also wenn sozusagen die baltischen Staaten den Eindruck haben, Artikel 5 ist nichts mehr wert, dann werden die natürlich einem Prozess ausgesetzt werden, wo sie über kurz oder lang, nennt man in der Politikwissenschaft, Bandwagoning betreiben, ja, weil sie keine Partner zu ihrer eigenen Verteidigung gegen die als aggressiv empfundene Macht finden, lehnen die sich an die aggressiv empfundene Macht an, um sicher zu sein.
Wenn ich vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehen kann, Sie haben vorher gemeint, Sie sehen auch möglicherweise eine zeitlich vermutlich begrenzte, aber Fortsetzung einer Art geschwächten Hegemonie der USA. Könnte man, wenn man sich die letzten Jahre ansieht, eine geschwächte Hegemonie, eine abgeschwächte Unipolarität, wenn man so will, als konfliktreiches, als instabiles System insgesamt ansehen? Weil, wie Sie gesagt haben, Russland, China sich natürlich herausgefordert fühlen, ihre eigene Position im internationalen System stärken wollen. Also bedingt dieser Zustand auch Konflikte vielleicht?
Ja, definitiv bedingt der Konflikte. Also weil selbst eine abgeschwächte amerikanische Unipolarität von anderen als Bedrohung empfunden wird. So. Und wir haben über einen Aspekt noch nicht gesprochen, weil wir sehr stark jetzt sozusagen auf einer Ebene eines strukturellen Realismus geblieben sind. Aber wenn man sich so diese alten Realisten, die klassischen Realisten anguckt, ne, und damit meine ich auch nicht mal nur Morgenthau, sondern wir können zurückgehen zu Machiavelli und so weiter, ne, dann ist es natürlich aus einer Situation heraus auch immer dann Staatskunst, die solche Sachen verhindert. Also aus einer strukturellen Perspektive würde man sagen, naja, eine Unipolarität erzeugt Gegenreaktionen. Punkt. Ist einfach so. Wir haben aber seit 1990 gesehen, ne, dass diese Gegenreaktionen relativ spät erst eingesetzt haben. Und eine Erklärung struktureller Art könnte sein, alle anderen waren zu schwach. Die andere Erklärung könnte aber sein, zu sagen, die USA haben eine relativ kluge Außenpolitik betrieben, die genau diesen Impetus, sie als Bedrohung zu sehen, abgeschwächt hat. Ja? Also da kommt dann sozusagen die, Morgenthau würde es nennen Prudence, aber da kommt, ich übersetze das jetzt einfach mal mit kluge Politik. Ernst-Otto Piel hat mal ein Buch geschrieben, das hieß kluge Politik.
Wenn man das so hernimmt, wo sind die USA dann falsch abgebogen? Wo hat diese kluge Politik aufgehört?
Die USA sind falsch abgebogen im Prinzip um die 2000 herum. Ja, als man,
ist das NATO-Osterweiterung oder worüber reden wir da?
Die NATO-Osterweiterung war nicht der Punkt. Ich glaube eher sozusagen, der Punkt war der Irakkrieg. Also diese Vorstellung, da haben sich ja im Prinzip so zwei Schulen miteinander verheiratet. Ne? Also zum einen das, was man die Neokonservativen nennt, und dann diejenigen, die im Prinzip davon ausgehen, dass Demokratisierung, je mehr Demokratien es auf der Welt gibt, desto friedlicher und stabiler wird die Welt. Die haben sich irgendwie verheiratet in den USA und da war plötzlich sozusagen Demokratieexport mit der Waffe im Anschlag. Das ist das große Thema der USA. Und das, glaube ich, war einer der entscheidenden Wendepunkte. Wenn sie weitergehen würden, würde ich sagen, ein weiterer wichtiger Wendepunkt, wo man zumindest seitens Russlands, aber auch seitens Chinas gesehen hat, man kann härter gegenüber den USA auftreten, ist für mich August 2013. Obama zieht die rote Linie gegenüber Syrien und sagt, wenn es nachgewiesen ist, dass im syrischen Bürgerkrieg von Assad Giftgas eingesetzt worden ist gegen sozusagen die gegnerischen Gruppen, dann gibt es eine militärische Intervention der USA. Und es gibt diesen Bericht der Chemiewaffenorganisation, dass Giftgas eingesetzt worden ist und Obama enforced diese Linie nicht. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was das für eine Auswirkung hat auf die möglichen, auf die Konkurrenten der USA. Und das Gleiche gilt dann nochmal für den Sommer 2021. Das war der komplett überhastete Abzug aus Afghanistan. Ja, wo man gesagt hat, wo man den Eindruck hatte, ich glaube, das hat doch, wenn man sich immer die Frage stellt, warum war es eigentlich der Februar 2024, dass Putin sozusagen diese große Invasion gemacht hat. Ich glaube, das hängt im Hintergrund auch mit zusammen, weil man gedacht hat, die sind jetzt so geschwächt, dieser Anführungszeichen Westen, die werden sich nicht zu einer einheitlichen Antwort aufraffen.
Das ist gerade eine sehr gute Überleitung. Wir haben nämlich eine Rubrik bei uns im Podcast, die sich nennt Mythos oder Realität. Und Sie dürfen den einordnen für uns. Und der heutige Mythos ist, der Westen ist im Untergang begriffen. Ein Mythos, der auch von gewissen Staaten immer sehr gerne vorgetragen wird. Wie beurteilen Sie diesen Mythos, dass der Westen, wie auch immer man diesen dann definieren möchte, im Untergang begriffen ist?
Die Frage ist, was Untergang bedeutet. Also wenn man da sagt, der Westen erleidet momentan eine massive Schwächung, auch in seiner Ausstrahlungskraft global, dann würde ich sagen, ja, da ist was dran. Wenn man sagen würde, der Westen ist definiert durch die transatlantischen Beziehungen, ja, glaube ich, muss man konstatieren, dass da sozusagen vieles im Argen liegt. Ja? Wenn man aber sagt, der Westen ist größer als die transatlantischen Beziehungen, umfasst eigentlich ja, mehr als das, da glaube ich, ist der Abgesang auf den Westen noch
zu verfrühen. Wenn man ihn quasi als historisch gewachsenen Kulturraum auch
betrachtet. Ja, aber das ist so der Punkt. Ich glaube, da herrschen auch Missverständnisse vor. Also der Westen wird da immer ein historischer Kulturraum sein, der verbunden ist durch gemeinsame Geschichte. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass er auch ein politischer Handlungsraum ist. Und das erleben wir ja gerade mit der Trump-Administration, ja, wo sozusagen wir sind kein generischer Handlungsraum mehr. Das heißt nicht, dass wir nicht gemeinsam handeln werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir in vielen Fragen nicht gemeinsam handeln, die ist genauso groß. Und damit endet der Westen natürlich als das, wo er angesehen worden ist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als im Prinzip der eine Block, der handlungsfähig war.
Das heißt, was für einen, Sie sind eh schon drauf eingegangen, aber wenn man sich ansieht, was in den transatlantischen Beziehungen in den letzten Jahren oder vor allem auch seit der widerlichen Amtseinführung von Donald Trump passiert ist, welchen Zustand würden Sie dem transatlantischen Verhältnis attestieren? Sind wir quasi kurz vor einem Rückzug der USA aus Europa? Wird es so lange gut gehen, bis das Bündnis quasi auf die Probe gestellt wird und dann zerfällt? Ist das Ganze sowieso viel stabiler, als man glauben möchte? Weil natürlich auch die USA bei aller Rhetorik immer noch Interesse daran haben, eine sehr stabile Partnerschaft mit Europa zu haben. Sagen die Europäer irgendwann, das reicht uns, strategische Autonomie, das immer wieder in Europa vorgetragen wird. Wir müssen uns emanzipieren von den USA. Wir müssen eigenständig handlungsfähig werden auf der Weltbühne. Wie sehen Sie da den aktuellen Zustand und künftige Entwicklungen?
Also Trump ist gerade dabei, die Rolle der USA in der internationalen Politik neu zu definieren. Wir haben ja davon geredet, von der alten internationalen Ordnung, die dadurch gekennzeichnet war, dass in den USA klar und bewusst waren, sie brauchen Verbündete und Partner. Und dazu sind sie auch bereit, kollektive Güter zur Verfügung zu stellen, im vollen Bewusstsein, sie zahlen mehr ein, als sie da rausbekommen. Aber sie brauchten das. Die USA wollen weiter Weltmacht bleiben. Ne? Also es gibt keine isolationistische Tendenz in den USA. Die USA wollen weiter Weltmacht bleiben, aber sie sind nicht mehr bereit, sozusagen diese kollektiven Güter zur Verfügung zu stellen, ohne dass die anderen dafür nicht entsprechend bezahlen. Da ändert sich gerade was. Ja? Und das ist eine Neudefinition der Rolle der USA in der Welt. Das ist, glaube ich, das eine, was man sehen wird. Der zweite Punkt ist, die USA wollen schon lange keine europäische Macht mehr sein. Das muss man ganz einfach so sagen. Der ganze Prozess hat in der Obama-Administration angefangen. Trump ist, so wie er redet, ich sage mal, der radikalste, also rhetorisch, ne? Aber ich empfehle immer allen die letzte Rede, die der letzte Verteidigungsminister von Obama in Brüssel gehalten hat, also auf seiner Abschiedstournee, zu lesen, Robert Gates. Das war alles diplomatisch super formuliert, weil da Profis diese Rede geschrieben haben. Und wenn Sie aber zwischen den Zeilen lesen, dann ist das nichts anderes als Trump. Dann sagte Robert Gates, kriegt euer Zeugs auf die Ketten, ansonsten sind wir weg. Ja, deswegen glaube ich, dass dieser graduelle Abzug der Amerikaner aus Europa, take it as a given, das wird passieren. Und das hat nichts mit Trump zu tun. Mit Trump kann es sein, dass er nicht koordiniert passiert und dass der morgen angekündigt wird, ohne dass man irgendwie die Europäer darüber informiert. Das ist so Trump-Stil. Aber in der Tendenz ist das seit 20 Jahren eigentlich das amerikanische Ansinnen. Ja? Und deswegen glaube ich, naja, was Europa machen muss, ich glaube, ich hab Macron ja nie so verstanden, dass strategische Autonomie heißt komplette Unabhängigkeit. Ja? Aber strategische Autonomie heißt letzten Endes die Fähigkeiten zu haben als Europa, dass wenn es transatlantisch nicht geht, Europa es auch europäisch machen kann. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ja? Es geht nicht um eine Abwendung von den USA. Wenn, wenden sich die USA von uns ab. Ich habe mal in einem Interview gesagt, das ist vielleicht eine gescheiterte Ehe, aber wir sollten nicht als Erster zum Anwalt gehen und die Scheidung offiziell einreichen. Das müssen schon die USA machen, weil wir sind von den USA noch in vielen Bereichen extrem abhängig. Und deswegen ist die Politik zu versuchen, die USA in allen möglichen Bereichen noch an Bord zu halten, genau die richtige. Und in der Zeit müssen wir halt mehr tun. Heißt das letzten Endes, dass irgendwann mal das Tischchen komplett durch ist? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird immer Situationen geben, in denen die amerikanischen Interessen mit den europäischen Interessen übereinstimmen. Dann wird man auch in der Lage sein, gemeinsam zu handeln. Aber wenn sie nicht übereinstimmen, dann muss man halt die Instrumente haben, um gegebenenfalls auch eigenständig zu handeln.
Und wo ist Europa da gerade auf dem Weg dahin?
Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Europa hat, glaube ich, einige Europäer haben das Bewusstsein. Und jetzt ist die Frage, kommen sie aus dem Bewusstsein ins Handeln? Voraussetzungen sind da, das muss man einfach sagen. Im verteidigungspolitischen Bereich gab es noch nie so viel Bewegung in diesen Fragen, wie es in den letzten anderthalb Jahren gegeben hat. Oder, nee, Trump ist ja erst seit Januar, also in den letzten 8 Monaten gegeben hat. Aber sie müssen jetzt ins Handeln kommen.
Also hat man da die beiden Administrationen verschlafen?
Komplett, komplett. Ja. Also, ich meine, man hätte es machen müssen, schon als Biden gewählt wurde. Aber dann passierte Folgendes, dann hat Biden zwei kluge Reden gehalten, eine sozusagen im Rahmen einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz, die andere weiß ich nicht wo, und hat gesagt, we are back, as partner, European allies, und alle haben gesagt, Gott sei Dank, Gott sei Dank müssen wir uns jetzt um den ganzen Kram nicht kümmern, die Amis sind wieder da. Und ja, jetzt sehen wir sozusagen, dass wir 4 Jahre verschlafen haben, ja, die wir sehr konsensual mit den Amerikanern hätten bestreiten können auf diesem Weg.
Aber wäre da überhaupt auch, sage ich mal, ein Interesse der USA da, Europa auf dem Weg der Emanzipation sozusagen zu begleiten? Oder gibt es da auch Widerstände, trotz des eigentlichen Bedürfnisses der USA, sich weniger um europäische Sicherheit kümmern zu müssen, weniger globale Güter, sage ich jetzt mal, philanthropisch bieten zu müssen, jetzt was die freie Navigation betrifft zum Beispiel? Ja. Oder, ich meine, die USA profitiert ja auch sehr von dieser Abhängigkeit, wenn man jetzt die Rüstungsindustrie hernimmt. Historisch gesehen gab es auch immer wieder mal Widerstände der USA, was die Integration Europas im Verteidigungsbereich auf EU-Ebene betrifft. Man kennt von Madeleine Albright
die
3D. Die 3Ds, genau, keine Duplikation und so weiter. Ist das nicht auch irgendwo ein Balanceakt für die Europäer oder werden da auch nicht auch Steine in den Weg gelegt von den USA?
Nee, das sehe ich nicht, weil sie es jetzt mit einer Administration zu tun haben und wenn sie im Prinzip Pete Hegseth nehmen, 12. Februar 2022 in Brüssel, wo er den Europäern sagt, wir sind nicht mehr der primäre Sicherheitsgarant für euch. So, das haben sie von den Amerikanern nie gehört. Die haben immer gesagt, macht mehr, werdet unabhängiger, macht mehr, aber die haben nie gesagt, wenn es zum großen Konflikt kommt, wir werden euch nicht mehr vollumfänglich verteidigen. Da hat sich schon was geändert. Also diese Tendenz, die vor allen Dingen im Pentagon ist, sozusagen, es ist nicht die Aufgabe der Amerikaner, Europa zu verteidigen. Das müssen die Europäer schon selber machen. Und ja, diese Abhängigkeiten würden sie gerne weiterbehalten. Wenn sie diese ganze Diskussion um die Frage sozusagen Rearm Europe und wo darf Europa eigentlich kaufen und wo soll Europa kaufen, kommt jetzt die Trump-Administration und sagt, ja, aber vergesst nicht unsere amerikanischen Firmen. Ja? Das sind alles Sachen, wenn die Amerikaner weiterhin Interesse haben. Ich glaube halt nur nicht, dass sie kein Interesse mehr haben, und das war in der Tat in der Vergangenheit immer so, dass sie kein Interesse daran haben, dass die Europäer in dem Sinne unabhängiger werden für ihre eigenen Belange. Und wenn sie zum Beispiel, ich fand das sehr, sehr bezeichnend, diese Denke, weil A hat das nicht richtig verstanden, aber B sozusagen hat er dann was gesagt, was, glaube ich, momentan wirklich so ein Mindset in den USA ist, Sie erinnern sich doch an die Signal Leaks, ne? Von Hexen. Mhm. So. Und wie gesagt, außer der Tatsache, dass es natürlich super klug ist, über Ziele und Waffensysteme sich auf so einem Messenger-Dienst auszutauschen, da kommt aber eine Bemerkung von J.D. Vance rein, die diese amerikanische Denke zeigt. Ne? Und J.D. Vance sagt, weil er nicht versteht, warum die Amerikaner die Houthis bombardieren. Das haben sie gemacht wegen Israel. Und J.D. Vance sagt, warum sollen wir das eigentlich machen? Ja, 23% des Exportes der Europäer geht übers Rote Meer. Nur 8 oder 9% des amerikanischen Exportes. It's none of our business. Sollen die Europäer doch ihre eigenen Exporte schützen. Mhm. Und das ist der Mindset in den USA. Das ist der Mindset in den USA. Amerikaner würden sofort den Suezkanal sozusagen, also in der Vorstellung von Vance würde man sofort im Suezkanal agieren, weil da geht viel amerikanischer Export durch. Aber im Roten Meer, wo wenig durchgeht, sollen das die Europäer machen. Mhm. Da hat sich was geändert in den USA.
Aber hat er da nicht irgendwo auch einen Punkt?
Natürlich hat er einen Punkt. Klar. Ja. Den Punkt hat er, natürlich. Das ist absolut richtig. Ja, also diese Abhängigkeit, in die sich Europäer begeben haben, nicht weil sie schwach sind. Ne? Man kann sich an Abhängigkeiten begeben, weil man sagt, okay, wir haben die Ressourcen nicht, wir können das nicht, aber wenn da jemand ist, der das macht, super. Sondern was wir ja gemacht haben, ist zu sagen, super, die machen das, dann müssen wir das Geld nicht ausgeben und können sozusagen die Profite einstreichen. Ja? Und da haben sie einen Punkt, da haben sie einen absoluten Punkt. Wir waren Trittbrettfahrer auf einem extrem hohen Niveau.
Wenn es um das Thema Autonomie, Unabhängigkeit oder Abhängigkeiten geht, wir haben uns jetzt sehr auf den, ich weiß, das ist sowieso auch Ihr Fokus, sehr auf den Verteidigungsbereich fokussiert. Natürlich gibt es aber auch Abhängigkeiten von Rohstoffen, von Lieferketten. Energie ist ein ganz großes Thema, seltene Erden. Wie spielt das dann vielleicht in so eine Kalkulation mit rein? Ist Unabhängigkeit in dem Sinne dann überhaupt möglich?
Nein, unabhängig. Also deswegen sage ich ja, ich verstehe Macron wirklich nicht sozusagen mit Autonomie im Sinne von Autarkie. Mhm. Ja? Unabhängigkeit ist nicht möglich. Es ist genauso wenig möglich, wie viele diskutieren, die Globalisierung zurückzudrehen. Ja? Das geht einfach nicht. Wir müssen diversifizieren. Wir müssen sozusagen Alternativen haben. Ja? Das müssen wir haben. Aber wir werden nie, dafür haben wir uns auch zu stark in die Abhängigkeit begeben. Ja? Also wenn wir das Thema seltene Erden zum Beispiel nehmen, weil diese Abhängigkeit von China werden wir nicht, wir können die reduzieren, ja, aber wir werden die nicht aufgeben können, weil es einfach zu viel, sozusagen wir den Chinesen auch zu viel erlaubt haben in den letzten 20 Jahren in Afrika, sich sämtliche Minen unter den Nagel zu reißen, um diese seltenen Erden abzubauen. Hm. So. Deswegen, Autonomie ist für mich nicht Autarkie, ja, sondern Autonomie ist der Versuch, sozusagen so viel wie möglich, wenn es nicht anders geht, eigenständig zu machen. Aber das heißt nicht, dass wir auf etablierte Partner zum Beispiel verzichten.
Vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen zurück auf eine Systemebene, aber bleiben bei Europa. Wenn man sich das internationale System jetzt ansieht, welche Rolle könnte man Europa da attestieren? Und welche künftigen Rollen, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft denkt, könnte Europa auch einnehmen? Je nachdem, ob man zum Beispiel es schafft, die politische Einigung Europas weiter voranzubringen, vor allem auch im Verteidigungsbereich, aber es gibt ja auch noch andere Politikfelder, wo, sage ich mal, europäische Integration noch größere Schritte nach vorne machen könnte. Ja, wie beurteilen Sie aktuell Europa im internationalen System?
Europa ist noch immer ein wichtiger Player, wenn es um Außenhandelspolitik geht. Das muss man ganz einfach sagen. Wir sind der drittstärkste Wirtschaftsblock auf dieser Welt. So, Punkt. Da haben wir quasi staatliche Fähigkeiten, weil das liegt im Kompetenzbereich der Kommission. Mhm. Ja? Das Problem ist, es hilft uns in vielen Fragen nicht, weil wir, siehe die Zollverhandlungen, es gab heute ein Politico, glaube ich, war das, einen ganz guten Artikel, wo die Weyand, die sozusagen dafür ja maßgeblich verantwortlich war, die ganz klar gesagt haben, wir haben die Zollverhandlungen sozusagen mit der drohenden, mit dem drohenden Szenario eines amerikanischen Abzugs in Sicherheitsfragen gesehen. Und wir wissen mittlerweile aus anderen Berichten aus der Presse, das bezieht sich nicht auf Europa, aber aus bei anderen Staaten, dass die Trump-Administration das miteinander verquickt hat. Sozusagen, stimmen dem zu oder wenn nicht, ziehen wir sozusagen Truppen ab oder wir stehen zu bestimmten Commitments nicht ein. Ich glaube, der zweite Punkt ist, man muss Europa heute breiter sehen als die EU. Ich glaube, das ist sehr verengt auf die EU. Wir haben momentan ein Problem, das muss man ganz einfach sagen, dass in vielen Fragen wir Minimum zwei Staaten haben, die grundsätzlich eine andere Meinung zu vielen Fragen vertreten als der Rest. Also glaube ich, ist es richtig, was Macron, Starmer und mit Starmer habe ich ihn schon erwähnt und Merz versuchen zu sagen, was wir brauchen ist eine möglichst breite Koalition europäischer Staaten. Die meisten davon sind EU-Staaten, aber wir brauchen auch die wichtigen europäischen Nicht-EU-Staaten. Ich habe es gerade erwähnt, dazu zählt Großbritannien, ich würde Norwegen noch dazu nehmen, ich würde Türkei noch dazu nehmen. Und in einem dritten Schritt, noch nicht jetzt, aber müssen wir versuchen, über gut verhandelte heißt fair verhandelte, Freihandelsabkommen einige Staaten des sogenannten globalen Südens an uns enger ranzubinden. Ja? Das heißt, wir müssen im Prinzip wesentlich pragmatischer an diese Frage Europa rangehen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Mhm. Ich sehe momentan eher nicht den großen Sprung nach vorne, wenn wir uns auf den EU-Rahmen beschränken. Wie gesagt, Verteidigungsunion haben wir heute hier diskutiert im Altbach-Forum. Also, ich mag mich total irren, aber ich sehe weder Ungarn noch die Slowakei sagen, super Idee, das machen wir jetzt mal so. So, und damit ist das Ding schon tot. Aber ist keine Verteidigungsunion möglich unter einer großen Anzahl europäischer Staaten, zusammen mit Großbritannien, zusammen mit Norwegen, vielleicht der Türkei? Ja, ist das da nicht möglich? So, und generell glaube ich, dass generell die EU sozusagen im Inneren auch das viel stärker bestreiten muss, was in den Verträgen ja vorgesehen ist, flexible Kooperation. Und dann kann die EU, die wird kein Weltplayer werden, aber sie kann zumindest einen stabilisierenden Einfluss auf ihr Umfeld, auf ihr regionales Umfeld einnehmen.
Nicht auf globalpolitischer Ebene, also glaube, zwischen den China und den USA zum Beispiel?
Das glaube ich nicht, Also weil dafür werden ihr auch auf absehbare Zeit zum Beispiel militärische Mittel fehlen. Ja? Sie wird in Außenwirtschaftsfragen, wird sie weiterhin sozusagen eine strukturbestimmende Rolle einnehmen, ja. Aber in diesen militärischen Fragen, let's face it, wenn wir in der Lage sind, sozusagen uns gegen einen möglichen russischen Angriff zu verteidigen, dann haben wir schon viel gewonnen.
Wir haben jetzt schon sehr viel über das internationale System gesprochen und auch über die Akteure innerhalb dieses Systems.
Ihre Schuld, Sie wollten das ja.
Vielleicht je nach politischer Denkschule könnte man sagen, es gibt auch noch andere Akteure oder Faktoren eines solchen Systems. Wir haben zum Beispiel die Vereinten Nationen, wir haben andere internationale Institutionen. In welchem Zustand würden Sie dieses Konstrukt internationaler Institutionen aktuell sehen? Tragen die zu internationaler Stabilität aktuell bei? Sind sie dazu in der Lage? Werden hier auch Vorgänge blockiert aufgrund der angespannten Situation, die zwischen den Staaten herrscht? Braucht es da auch vielleicht Reformen? Ich will die Frage jetzt nicht zu weit aufmachen, aber
zu spät.
Also wir haben jetzt versucht, dreimal die UN zu reformieren. Das ist dreimal gescheitert. Ich würde jede Wette abgeben, dass es auch ein viertes Mal scheitern wird. Was die Vereinten Nationen anbelangt, so gehöre ich nicht zu denjenigen, die sozusagen jetzt einen Abgesang auf die Vereinten Nationen nehmen. Weil in meiner Interpretation tun die Vereinten Nationen eigentlich genau das, wozu sie ursprünglich gegründet wurden. Ja, also vor allen Dingen in Fragen sozusagen der Wahrung von Frieden und Sicherheit. Wenn die ständigen Mitglieder gemeinsame Interessen haben, gibt es Möglichkeiten zu handeln. Haben sie die nicht, ist der Sicherheitsrat blockiert. That's not new. Wir haben uns nur in den letzten 30 Jahren daran gewöhnt, dass das eher seltener die Ausnahme war. Aber wenn Sie das historisch angucken, dann war das die Regel. Und es ist ja nicht so, dass zum Beispiel jetzt gemeinsame Interessen, ne, der Sicherheitsrat verlängert ja Mandate bestimmter laufender Friedensmissionen. Es ist ja nicht so, dass alles abgebrochen wird. Ne? Aber natürlich in der großen Frage, Punkt. Deswegen sehe ich die Vereinten Nationen eigentlich nicht so unter Druck, wie viele das sehen. Ich glaube, man hat immer, gerade in Europa, eine viel zu hohe Erwartung an die Vereinten Nationen gerichtet, was die leisten können. Massiv unter Druck sehe ich die Welthandelsorganisation. Also diese ganze Trump'sche Zollpolitik und das, was jetzt auch der Finanzminister, glaube ich, war es, in der Washington Post geschrieben hat, die USA verabschieden sich aus der WTO. So, das ist für die keine Organisation mehr, wo man Weltwirtschaftspolitik betreibt. Die verabschieden sich daraus. Sie wie gesagt, in der WTO ist also sozusagen, Zölle sind eigentlich ein No-Go, es ist dazu gedacht, Zölle abzubauen. Die USA finden Zölle aus bestimmten Gründen gut. Die Organisation sehe ich wirklich massiv unter Druck. Hm. Aber letzten Endes muss man sagen, jetzt kommt der Realist in mir durch, der moderate Realist. Am Ende des Tages können internationale Institutionen zumeist nur das leisten, was ihre Mitglieder wollen. Und der Einfluss, den Institutionen auf die Präferenzfolge der Mitgliedstaaten haben, ist eher gering. Ich sage nicht, dass er nicht da ist, aber er ist eher gering. Und ist eher in den Bereichen, die für Staaten nicht als unbedingt als High Politics gelten. Hm. Da mag man jetzt sozusagen darüber streiten, ob etwas, ne, was ein Staat das nicht als High Politics ansieht, vielleicht für uns dann doch High Politics ist, aber dort ist die Kompromissbereitschaft eher, eher gegeben, als wenn es um die harten Fragen von Sicherheit geht. Deswegen glaube ich, sind Institutionen immer nur ein Ausdruck sozusagen der Interessen und der Interessenkonstellation ihrer wichtigsten Mitglieder. Hm.
Die aktuell eher kompliziert sind.
Ja. Eine Gruppe von Akteuren, die wir noch nicht besprochen haben, sind nichtstaatliche Akteure. Ja. Und das ganze Thema der hybriden Bedrohungen, hybriden Gefahren ist auch, ja, kann man schon sagen, in den letzten Monaten, Jahren im öffentlichen Diskurs angekommen. Ja. Kann man vielleicht abstrakt oder wieder auf einer strukturellen Ebene sagen, wie gehen Staaten mit solchen Akteuren um?
Also sie haben Schwierigkeiten, mit nichtstaatlichen Akteuren umzugehen. Ne? Das eine muss man sagen, nichtstaatliche Akteure haben eine Bedeutung. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie keine Bedeutung haben. Das wäre Quatsch. Aber sie haben halt keine strukturbestimmende Bedeutung. Ne? Okay. So, das ist, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten. Sie stehen nicht auf einer Ebene mit Staaten. Aber wenn Staaten, jetzt bleiben wir mal bei der ganzen Problematik terroristischer Gruppen, sich mit nichtstaatlichen Akteuren sozusagen auseinandersetzen, dann sind sie immer mit der Problematik konfrontiert, dass nichtstaatliche Akteure sich halt an keine Regeln halten, an die sich staatliche Akteure in aller Regel halten. Und selbst wenn staatliche Akteure diese Regeln aufweichen, sind nichtstaatliche Akteure noch mal im Vorteil. Und das ist ein Problem, das kriegen Staaten nicht in den Griff. Das werden sie auch zukünftig nicht in den Griff bekommen. Das erklärt auch, warum wir so wenig Appetit sozusagen haben, noch irgendwo hinzugehen, um Staatsaufbau zu betreiben in Konfliktgebieten. Von daher, das wird weiter von Bedeutung sein. Und nichtstaatliche Akteure sind natürlich, wenn man jetzt in den Mittleren und Nahen Osten guckt, natürlich ein perfektes Mittel, um, ich sag's mal, verdeckte Kriege zu führen. Und bei verdeckten Kriegen sind wir jetzt bei den hybriden Herausforderungen. Ich glaube, hybride Herausforderungen sind für Teile Europas eine größere Bedrohung als die russische Armee gerade. Ja? Und wir kriegen, sehr salopp gesagt, keinen richtigen Griff drauf. Das hat unter anderem was zu tun, das wäre meine Vermutung, dass keine Regierung eigentlich ihrer Bevölkerung erklären möchte, dass letzten Endes in Europa gerade zwei Kriege stattfinden. Einer mit militärischen Mitteln im Osten und einer mit nicht militärischen Mitteln gegen Gesellschaften. Und der zweite Punkt ist, dass man halt aufgrund dieses Hybriden, ne, auch nicht so richtig weiß, wie man darauf reagieren soll. Und ich kann das jetzt nur für Deutschland sagen, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Ich würde ja sagen, die hybride Kriegsführung der russischen Föderation ist ja in den letzten 10 Jahren nicht unerfolgreich gewesen in Deutschland. Also wir haben noch immer Stereotype über die Frage sozusagen, warum ist dieser Krieg ausgebrochen? Da arbeiten die Russen seit 2014 dran, und zwar konsequent, konstant. Wir haben bei den letzten Bundestagswahlen, jetzt ist das Bündnis Sahra Wagenknecht nicht in den Bundestag gekommen. Aber wenn Sie die Stimmen des Bündnis Sahra Wagenknechts und die der AfD zusammenzählen, haben 1/4 der Menschen, die bei den letzten Bundestagswahlen gewählt haben, haben pro-russische Parteien gewählt. Die haben sie nicht deshalb gewählt, weil die pro-russisch sind, aber sie haben das pro-russische billigend in Kauf genommen. Das ist für mich schon ein großer Erfolg russischer Desinformation. Ja? Und da kriegen wir keinen Griff drauf. Das muss man ganz einfach sagen. Hm.
Jetzt wollen wir Ihre Zeit nicht zu sehr beanspruchen, deswegen enden wir traditionell damit, dass wir sagen, das letzte Wort gehört dem Gast. Das kann eine Empfehlung sein, das kann ein Aufruf sein, das kann was auch immer Sie noch den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchten.
Also A, hat es mich gefreut, dass ich in diesem Podcast sein durfte. B, sollten Studierende hier zuhören, empfehle ich immer, lest breit neben der internationalen Politik. Konzentriert euch nicht nur auf die Fachliteratur der internationalen Politik, sondern lest breiter nebenher, weil das ist unglaublich wichtig, um internationale Politik in ihrer Tiefe auch zu verstehen. Und damit meine ich nicht nur Geschichte, das können ökonomische Zusammenhänge sein, das können philosophische Zusammenhänge sein, aber man sollte da sozusagen da breit rangehen. Ja, und meine Hoffnung ist, dass Sie hier in Österreich und darüber hinaus im deutschsprachigen Raum mit dem Podcast Erfolg haben.
Das hoffen wir auch, Carlo Masala. Vielen herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Und wenn ihr es geschafft habt, bis jetzt dran zu bleiben, dann weil es euch hoffentlich gefallen hat. Wir würden uns über eine gute Bewertung und ein bisschen Mundpropaganda freuen und natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ciao.